Die heutige Folge von SoTech Deutschland wird präsentiert von Clark. Clark ist eine App, mit der ihr eure Versicherungen ganz einfach digital managen könnt. Sie spart euch nervige Arbeit und hilft euch dabei, nie zu viel zu zahlen und trotzdem immer abgesichert zu sein. Für SoTech Deutschland stellt Clark einen 30€ Amazon-Gutschein bereit. Was ihr dafür tun müsst: Meldet euch mit dem Code TECH30 unter clark.de oder direkt in der App an und tragt mindestens 2 Versicherungen ein. Die Prämie erhaltet ihr dann nach 14 Werktagen. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen findet ihr auch in den Shownotes.
Gute, erfahrene Lehrer sind in dem Bereich wirklich schwer zu finden. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute, die Data Science können, die werden vom Markt weggekauft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute sagen wir Hallo zu Christian Rother. Du bist, glaube ich, in Berlin oder wo sitzt du?
Berlin.
Sehr schön. Schön, dass du da bist. Das freut uns. Christian, du hast Biochemie studiert an der FU Berlin, warst auch, glaube ich, an der Charité, hast dich mit Bioinformatik studiert. Du bist Python-Spezialist. Ich habe gerade von dir im Vorgespräch gelernt, wie man das ausspricht und ob das jetzt was mit Schlangen zu tun hat, können wir gleich noch klären. Du warst unter anderem mal 5 Jahre in Polen, hast dort mit einem Team von Nachwuchswissenschaftlern eine Software, um Biomoleküle zu simulieren, entwickelt. Und heute kümmerst du dich um so Themen wie Coding Academy, also auch vielleicht um den Nachwuchs, was das Programmieren in Deutschland angeht. Vielleicht fangen wir mit der Schlange ganz kurz an, um das direkt aufzulösen. Was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Sprache, die ich unbedingt, also wir können schon verraten, ist eine Programmiersprache, die ich unbedingt beherrschen sollte?
Also Python ist vor allem eine einsteigerfreundliche Programmiersprache, also anders als jetzt vielleicht C++ und Java, die ja bei Entwicklern auch sehr beliebt sind. Man kommt sehr schnell rein, man braucht keine besonderen Vorkenntnisse, um mit Python anzufangen. Und kann dann schon nach relativ kurzer Zeit viel damit machen. Also es gibt Programme, die auf eine Bildschirmseite passen, die schon was sehr Nützliches machen. Irgendwie Bilder malen, Grafiken erstellen, Daten plotten vor allem. Das ist, was wir machen. Und der Name Python hat übrigens erstmal gar nichts mit Schlangen zu tun, obwohl die Schlange sich auf allen möglichen Logos sich immer ganz gut macht. Ich habe heute, glaube ich, selber wieder so ein Schlangenlogo-T-Shirt an. Das kommt ursprünglich von dieser britischen Comedy-Truppe von Monty Python. Und
so.
Weil die Entwickler, die waren große Fans davon. Und das findet sich noch hier und da, zum Beispiel im Namen.
Wie bist du denn dazu gekommen? Du hast jetzt Biochemie, glaube ich, studiert. Warum bist du nicht dabei geblieben? Und wie bist du da zur Informatik gekommen?
Ja, das war so ein... Das hat sich so ergeben. In der Biochemie habe ich festgestellt, muss man eine ganze Menge im Labor machen. Und ich habe linke Hände gehabt. Ich habe entweder alles kaputt gemacht oder es ist nichts bei rausgekommen. Und
das ist aber gefährlich im Labor, alles kaputt zu machen.
Ja, bei Biochemie nicht so, weil das meiste aus Plastik ist. Da schneidet man sich nicht so leicht. Aber sehr zufrieden hat mich das nicht gemacht. Und dann hatte ich so ein Praktikum bei einer Firma, die an der FU angesiedelt ist, bei Mologen, die gibt es, glaube ich, immer noch.
Oh ja,
und
neuer Markt.
Genau. Mein Betreuer damals, der sagte, oh, du bist für 2 Monate hier, ja prima, dann können wir dir ja eine sinnvolle Aufgabe geben. Dann lernst du erstmal Python und saugst uns hier Daten aus Textdateien raus. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte einen Riesenspaß dabei und bin ich dabei auch geblieben, fachlich. Programmieren konnte ich schon vorher, also ich habe nachgezählt, ich habe Programmieren gelernt, als ich 10 war, aber so richtig los ging es dann tatsächlich erst mit Python, das war mittlerweile vor 20 Jahren.
Wenn ich da kurz nochmal einhaken darf, ich erinnere mich an meine Zeit, das war noch Pascal und dann kam Visual Basic. Ist das zu der damaligen Zeit noch vergleichbar, was es heute gibt an Programmiersoftware?
Also wenn du ein Pascal-Programm und ein Python-Programm nebeneinander packst, dann wirst du viele Ähnlichkeiten entdecken. Also die Strukturen sind ähnlich. Also man schreibt Schleifen, damit sich Sachen wiederholen. Dann gibt es Befehle, die irgendwie was machen, irgendwie zum Beispiel eine Berechnung durchführen oder einfach was auf dem Bildschirm ausgeben. Und es gibt aber viele Sachen, die anders geworden sind. Also zum Beispiel musst du in Pascal genau sagen, wenn du Daten speichern möchtest, ob das eine Zahl sein soll oder Text oder irgendwas anderes. Und in Python sagst du, speicher erstmal das und wir kümmern uns später darum, was dann das genau sein soll. Also Python stellt erstmal nicht so viele strenge Regeln auf und das macht am Anfang den Einstieg sehr viel einfacher.
Du bist ja jetzt unterwegs mit der Coding Academy. Was habt ihr euch so zum Ziel gesetzt?
Also bei der Spiced Academy, möchten wir dafür sorgen, dass es hier in Deutschland einen guten Nachschub an Junior-Entwicklern gibt. Und zwar sowohl in den Bereichen Data Science, Data Analytics, das ist das, was ich mache, und dann im Bereich Full-Stack-Web-Entwicklung, das machen meine Kollegen, die lehren JavaScript und HTML, also Entwicklung von Webseiten, und ich mache vor allem Datenanalyse und maschinelles Lernen und Datenbanken mit meinen Schülern.
Okay, vielleicht kannst du noch mal kurz aufschlüsseln, weil du gerade Spiced Academy sagst. Oder, welche Begriffe jetzt, wer gehört da zu wem oder was zusammen? Coding, Bootcamp gibt es ja auch noch. Also wer, ist das alles das Gleiche oder woher kommt das?
Also Spiced Academy, das ist unsere Firma. Okay. Das sind wir. Coding Bootcamp, das ist die Typbezeichnung für diese Art von Ausbildung. Also was wir machen, ist eben kein universitäres Curriculum, wo man sich für 2, 3 Jahre oder mehr einschreiben muss, sondern das ist ein Bootcamp, das heißt ein 12 Wochen Intensivkurs. Du fängst an, machst dann wirklich für diese 12 Wochen lang von morgens bis abends programmieren, zu verschiedenen Themen natürlich mit Anleitung. Da sind dann auch so Theorieblöcke dabei, aber im Wesentlichen geht das darum, dass der Teilnehmer wirklich sich 12 Wochen lang die Finger schmutzig macht, bisschen schwitzt, Probleme selber löst, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen lernt und Erfolgserlebnisse feiert.
Ja, du sagst schon keine Uni. Was macht ihr anders als eine Uni oder wieso braucht es euch noch neben einer Universität?
Wir fokussieren uns ganz, ganz klar darauf, was der Arbeitsmarkt benötigt. Also unser Curriculum oder unsere Curricula entwickeln wir dadurch, dass wir uns anschauen, was wird auf dem Arbeitsmarkt gerade gebraucht. Also wir screenen wirklich die Stellenanzeigen, suchen uns Schlüsselwörter raus, gucken, was kommt häufig vor, schauen auf die Technologietrends. Und wenn wir sagen, das kommt häufig vor, dann nehmen wir das ins Curriculum auf, bringen das den Leuten bei, und alles, was so mehr theoretische Grundlagen sind, wie man sie jetzt meinetwegen im Informatikstudium lernt, da sagen wir, das ist auch wichtig, aber das muss man nicht sofort lernen. Das kann man sich so nach und nach erschließen.
Seid ihr eher näher dran an den Bedürfnissen der Unternehmen und so weiter? Das kann so sein, dass die Unternehmen Leute zu euch schicken, um sie entsprechend auszubilden in einem speziellen Programmiersprache oder Problemstellung?
Das kommt vor, dass Firmen auf uns zutreten, aber der Regelfall ist tatsächlich, dass die Teilnehmer von sich aus zu uns kommen, weil sie gerade irgendwie einen Umbruch in der Karriere erleben. So zum Beispiel eine große Gruppe von Leuten, das sind Teilnehmer, die in den MINT-Fächern studiert haben, Chemiker, Biologen, Physiker, und dann in dieser akademischen Laufbahn zum Beispiel in eine Sackgasse kommen oder sagen, ich möchte nicht für immer an der Uni bleiben. Und deshalb sagen, sie möchten jetzt was anderes machen. Und bevor sie sich jetzt aber direkt kalt auf dem Arbeitsmarkt bewerben, machen sie dieses Bootcamp, weil das deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt dann doch deutlich verbessert.
Wie lernt man denn so eine Programmiersprache? Ist das so wie Vokabeln lernen im Englischen oder wie funktioniert das? Es ist ja wirklich eine Sprache mit Grammatik, habe ich mal gehört. Stimmt das?
Ja, ein bisschen ist das vergleichbar wie eine Sprache, weil es gibt Grammatik, es gibt Vokabeln, es gibt Regeln, die man beherrschen muss. Es gibt diesen einen Unterschied, wenn ich Englisch lerne und dann so ein bisschen die Aussprache vernuschle oder die Wortstellung ein bisschen falsch mache, dann verstehen die Leute einen trotzdem. Und Programmiersprachen, die sind ziemlich unbarmherzig. Wenn du da eine Klammer vergisst oder zwei Sachen vertauscht, dann funktioniert gar nichts mehr. Und das ist am Anfang sehr frustrierend. Und das ist genau der Punkt, wo wir als Lehrer oder Coach-Team eingreifen und dann so ein paar Praxistipps haben, wie man dann die Anfängerfehler erlebt, durchlebt und dann lernt, selber zu reparieren.
Also muss man sehr logisch denken können und strukturiert. Also was wären so die Anforderungen, wenn jemand überlegt, ach, ich werde Programmierer?
Also wir sagen, bei dem Full-Stack-Kurs, da sagen wir tatsächlich, das geht ohne besondere Vorkenntnisse. Bei dem Data Science-Curriculum, da ist es gut, irgendeine Art von Vorbildung mitzubringen. Das ist aber meistens dadurch abgedeckt, wenn die Teilnehmer schon einen universitären Abschluss haben. Dann haben die eine Grundbildung in Statistik oder die haben schon mal eine Vorlesung zu linearer Algebra gehört. Also das sind mehr so die mathematischen Grundlagen, auf denen man aufbauen kann. Viele von unseren Teilnehmern, die hatten schon mal irgendwo erste Gehversuche in Programmiersprachen. Wenn jetzt jemand zu uns kommt, der wirklich vorher noch gar nichts gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig. Also das kann gut klappen, aber man sollte irgendeine Affinität zu Zahlen aufweisen können, sonst wird das mit dem Data Science eher nichts.
Ich habe letzten Male 95 so in dem Dreh programmiert, Visual Basic, ein bisschen Pascal und Programme geschrieben. Ich könnte noch mal neu durchstarten, die letzten 10, 15 Jahre und noch was reißen auf dem Gebiet? Oder?
Ja, ohne Probleme. Wenn du schon mal in Pascal programmiert hast, dann kennst du die ganzen Probleme, die einen Anfänger bei uns ansonsten sehr lange zurückhalten würden.
Was macht denn einen guten Data Scientist oder Data Analysten heute aus? Also ist da erstmal ein Unterschied eigentlich zwischen den beiden?
Ja, das ist so ein bisschen, es gibt da Unterschiede, wobei die Terminologie, die ist sehr, sehr schwammig. Also man sagt landläufig, dass der Data Analyst, das ist erstmal jemand, der in der Lage ist, Daten gut auszuwerten. Also vor allem erstmal zu schauen, was ist da drin, was sind da für Datenfehler drin, ein bisschen deskriptive Statistik zu machen, vor allem die Daten zu visualisieren und dann kommunizieren, damit man auch anderen Leuten erklären kann, was das denn eigentlich alles bedeutet. Also wenn ich zum Beispiel eine Sonntagszeitung aufschlage und da ist dann irgendwie auf so einer Doppelseite eine Infografik drin mit Angaben zu irgendeinem Thema, was gerade aktuell ist und das ist alles toll gemacht, das ist was ein Data Analyst können sollte. Und beim Data Scientist geht das dann etwas mehr in Richtung Vorhersage. Also wenn ich jetzt so ein maschinelles Lernmodell trainieren möchte, was mir jetzt zum Beispiel in einer Fabrik kaputte Schrauben erkennen soll oder Briefe nach Postleitzahlen sortiert oder irgendwas ganz Modernes machen soll, irgendwie Komponenten für ein autonomes Fahrzeug programmieren. Das ist dann mehr so in dem Bereich Data Science zu finden.
Ich hatte gelesen, dass eure Absolventen mit, glaube ich, 97% der Wahrscheinlichkeit einen Job finden sofort danach und der auch nicht so schlecht bezahlt ist dann. Also stimmt das? Sind die Erfolgsaussichten nicht schlecht, wenn man sich bei euch weiterbilden oder ausbilden lässt?
Die Erfolgsaussichten sind gut, wobei für die 97%, da lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Also bei manchen Absolventen dauert das auch durchaus ein paar Monate, bis sie den Fuß in die Tür kriegen. Also das ist häufig ist, muss man die, muss die Firma sich erstmal davon überzeugen, bevor sie jemanden anstellt, dass es wirklich eine gute Idee ist, jetzt einen Junior einzustellen. Die schauen sehr genau drauf, was für praktische Fähigkeiten bringt der mit, passt der Hintergrund vom Studium her zu dem, was das Unternehmen vorhat. Und dann ist das ganz häufig auch so ein Selbstvermarktungsding. Also wenn jetzt jemand meinetwegen 6 Jahre an der Uni verbracht hat und einen Doktor und sehr tiefes Wissen da erlangt hat, dann ist er unter Umständen sehr, sehr gut in Mathe und kann fachlich alle Anforderungen nach einer kurzen Einarbeitungszeit bewältigen. Aber der typische Uni-Absolvent ist nicht unbedingt gut darin, sich auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen, also die Fähigkeiten dann auch sichtbar zu machen. Daran arbeiten wir auch so ein bisschen. Also wir bieten eine Karriereunterstützung an, die den Leuten dabei helfen soll, in den ersten Job nach dem Bootcamp reinzukommen.
Früher hat man ja immer so davon gesprochen, so deutsche Ingenieurskunst, und die ist so nach außen getragen worden, so in die Welt, auch made in Germany und so. Ist das was, was man in dem Berufsfeld auch schon so sagen kann? Also wie anerkannt sind deutsche Data Scientists?
Also ich hab nicht festgestellt, dass es den deutschen Data Scientist als Marke so gibt. Weil das ist uns auch überhaupt nicht wichtig. Wir sehen uns als internationale Firma. Ein sehr, sehr großer Teil von unseren Teilnehmern ist selber nicht aus Deutschland. Ich übrigens auch nicht, auch wenn ich hier groß geworden bin. Und wir haben aber auch deutsche Data Scientists als Mitarbeiter. Die gibt es also durchaus und die sind gut bei dem, was sie machen.
Ja, aber es geht ja auch um den Industriestandort. Also wer das jetzt dann macht, ist ja die eine Frage. Aber also, ne,
ja.
Den Standort an sich, den könntest du ja einschätzen.
Also wir haben, also es ist, Deutschland ist nicht so schlecht, wie manchmal gesagt wird, finde ich. Also es gibt ein sehr hohes Ausbildungsniveau. Wir haben nebenan eine Firma zu sitzen, bei der arbeiten 400 Entwickler an diesen fahrenden Autos, an den selbstfahrenden Autos. Und das sind hochqualifizierte Leute, also die müssen ja irgendwo herkommen. Und insofern, es gibt schon Beispiele dafür, dass gute Sachen hier in Deutschland entstehen. Und dass wir die Gegenden, wo wir den Anschluss verlieren, die sind dann eher so in diesem Bereich Cloud Computing zu finden, wo es meiner Meinung nach großen Aufholbedarf gibt, wo im Moment ich uns so ein bisschen in der Abhängigkeit sehe von den ganz, ganz großen Firmen. Das ist vielleicht ein bisschen dabei, sich zu diversifizieren, aber ich würde es begrüßen, wenn sich der Trend verstärken würde, sodass ich bei meinem Cloud-Anbieter in ein paar Jahren nicht nur zwischen Google und Amazon und IBM wählen muss, sondern noch ein paar mehr Optionen hätte.
Trotz alledem haben wir ja immer noch, ich glaube, letztes Jahr gelesen, 140.000 unbesetzte IT-Stellen. Also stoßt ihr da in so eine Lücke rein? Oder würdest du auch sagen, der Staat muss viel, viel mehr tun, um dieses, sag ich mal, jetzt Überschrift Programmieren voranzubringen, vielleicht schon in der Schule anfangen?
Ja und ja. Also wir stoßen in eine Lücke rein. Wir sehen das selber jedes Mal, wenn wir versuchen, eine Lehrerstelle zu besetzen. Also gute, erfahrene Lehrer sind in dem Bereich wirklich schwer zu finden. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute, die Data Science können, die werden vom Markt weggekauft. Ja, das ist ein bisschen so ein Beweis dafür, dass das, womit wir uns beschäftigen, relevant ist. Wenn es einen Überschuss an Leuten in dem Bereich gäbe, müssten wir ja kein Bootcamp dafür aufmachen. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, ja, das sollte nicht erst nach dem Universitätsstudium anfangen. Also Schule ist da eine ganz, ganz wichtige Stelle. Dazu dem Thema könnte ich noch einiges sagen. Ich denke, es gibt ein paar paar Dinge, die in der Schule noch passieren müssten. Ich sehe andererseits, dass da auch schon viel passiert ist. Also ich habe bei den Erstklässlern in der eigenen Familie habe ich gesehen, die fangen in der ersten Klasse an, eine Tabelle in der Klasse aufzumalen und zu zählen, wie viele Zähne wem schon ausgefallen sind. Und auszurechnen, wie viele Kombinationen es gibt, zwei Eiskugeln zusammenzustecken. Und das sind so die ersten Ansätze, darüber nachzudenken, was der Data Scientist später macht. Und das finde ich wichtig.
Was wäre denn für, von deiner Seite aus jetzt so eine Forderung für die Schule? Du hast ja gesagt, du könntest eine Menge dazu sagen, wenn du jetzt so zwei, drei Denkanstöße mal in die Welt bringen könntest.
Ja, ich habe zwei Denkanstöße. Der eine ist, dass Programmieren ist meiner Meinung nach so eine Primärfähigkeit, so ein bisschen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Malen und Musizieren. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass jeder das wirklich, wirklich bis zum Exzess machen muss, aber so ein Grundverständnis dafür zu entwickeln, was da passiert, damit man die Handy-App nicht als so ein magisches Ding wahrnimmt, sondern eine Chance hat, irgendwie nachzuvollziehen, was da passiert oder warum Verschlüsselung wichtig ist zum Beispiel. Das wär ein ganz großer Wunsch, den ich hätte. Der andere ist ganz banal und das ist, Schulen brauchen Infrastruktur, digitale Infrastruktur. Mhm. Das geht damit los, dass es unheimlich schwierig ist für Lehrer, E-Mail-Adressen zu haben, von denen sie den Eltern oder meinetwegen auch den Schülern Post schicken können. Also im Moment sind die meisten Schulen da, zumindest in Berlin, auf sich gestellt. Und ich fände es wünschenswert, wenn da die Landesverwaltung so grundlegende Infrastrukturen bereitstellen könnte.
Es gibt ja gerade für Kinder, gibt es ja eigentlich, glaube ich, ganz gute Schnittstellen oder Software, wo man spielerisch programmieren lernt. Ne? Also
ja, die gibt es,
die sind Darstellungen. Ne?
Also es gibt dieses Scratch, was ich jedem empfehlen kann. Es gibt so ein sehr einfaches Robotik-Kit von Lego, womit man so seinen ersten Malroboter sich zusammenbauen kann. Und es gibt so Spiele, die Programmierkonzepte nur auf dem Papier vermitteln, die auch sehr gut sind. Also das ist da, an Lehrmaterialien gibt es da tatsächlich schon eine Menge.
Würdest du denn vielleicht in das gleiche Horn schon sagen, man sollte fordern, in jeder Schule mindestens ein Klassenset Robotik-Equipment und Programmieranbindung, also Möglichkeiten?
Ich glaube, das wäre eine gute Sache, aber was glaube ich, das steht und fällt damit, wie das Lehrpersonal in die Lage versetzt wird, die Möglichkeiten auch zu nutzen. Da weiß ich jetzt nicht genau, was die Flaschenhälse da sind. Ich glaube, dass die meisten Lehrer sich damit tatsächlich gerne auseinandersetzen würden oder das schon tun. Und was die dazu genau brauchen, um das erfolgreich und gut zu machen, das kann ich jetzt hier aus meinem Standpunkt nicht beurteilen.
Kommen wir noch mal zu euren 12-Wochen-Programm. Was steht denn da so auf dem Stundenplan? Ich meine, das Programmieren ist das eine. Ethik bei KI zum Beispiel ist ja auch ein Thema. Also wie divers seid ihr da aufgestellt bei dem Stundenplan? Was muss ich alles im Kopf haben, wenn ich Data Scientist werde?
Ja. Also wir machen so einen Rundumschlag. Es geht los mit ganz einfacher Datenverarbeitung und Visualisierung. Also letzten Endes das, was man mit Excel machen könnte, dann mit Python effizienter und auf mehr Daten laufen zu lassen. Dann geht es um statistische Modelle, dann geht es um neuronale Netze. Wir machen Datenbanken und wir machen Cloud Computing. Wo du das Thema Ethik ansprichst, wir haben zu ganz vielen Themen so Beispiele in der Hinterhand, wo das mit der Ethik nicht so gut funktioniert hat. Also so berühmte Failures von Machine Learning, wo Dinge rausgekommen sind, die sich im Nachhinein dann als überhaupt nicht so cool anfühlten, wie die Entwickler ursprünglich dachten. Und das gibt...
Ja, aber nenn doch mal ein Beispiel, damit die Leute das verstehen. Also ich habe auch ein paar im Kopf, aber nenn du mal ruhig eins.
Ja, zum Beispiel gab es diesen Chatbot Tail vor ein paar Jahren, der selbst anhand dessen, was die Leute ihm zugechattet haben, gelernt hat, Verhalten zu imitieren. Und das klang wie eine gute Idee, dass der dann nach und nach immer besser darin wird, sich mit den Leuten zu unterhalten. Aber der hat innerhalb von 24 Stunden dann gelernt, so rassistische und diskriminierende Äußerungen von sich zu geben, dass die Entwickler gesagt haben, ja komm, schalten wir den lieber ab, das wird hier so nichts und wir müssen noch mal drüber nachdenken, wie wir sowas vermeiden.
Oder, wie vermeidet man das denn? Also wie wird man in dem Bereich ein Entwickler, der sowas im Kopf hat? Geht das nur mit diversen Teams? Ist man dann auf der sicheren Seite? Oder wie kann man da so eine Art Rettungsanker einbauen?
Ja, also Diversität ist ein ganz großes Stichwort. Das ist das hilft einem ungemein dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen, an die jetzt ein Team, was so in Monokultur arbeitet, nicht unbedingt drauf kommen möchte. Also wenn das Team, sage ich mal, jetzt nur aus weißen deutschen Männern bestünde, dann sehen die bestimmte Dinge nicht so leicht. Ja? Und dann muss man erstmal von Hand wahrscheinlich seine Daten, mit denen man arbeitet, so trainieren, dass bestimmte Probleme nicht auftauchen.
Ja. Stellt ihr das auch fest in eurer Ausbildung? Ich könnte mir vorstellen, dass ja eure Gruppe dann an Auszubildenden relativ divers ist. Ne? Ich glaube, es sind auch einige sind Frauen dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, und aus verschiedenen Kulturen. Stellt ihr das dann selber fest, auch während der Ausbildung dort?
Das stellen wir fest. Also das ist gewollt. Wir haben im Moment bei den Teilnehmern ungefähr 30-40% Frauen schulweit. International ist das sowieso. Und jeder hat einen bisschen anderen Bildungshintergrund. Und wir nutzen das ganz bewusst, dass die Teilnehmer sich auch gegenseitig Sachen zeigen, am Ende der Woche mal vorführen, was sie rausgefunden haben. Und die lernen ganz, ganz viel voneinander. Ja, was man denn alles machen kann. Selbst wenn sie das hinterher nicht direkt nutzen, wissen sie, dass das auch, dass was anderes auch geht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Teil von der Spiced-Magie, wie wir das intern nennen, dass diese Art, dieses laterale Lernen stattfindet.
Sind denn Unternehmen für solche Themen schon sensibel? Ich meine, man ist ja schon fast froh, wenn die überhaupt Data Scientists vielleicht anstellen. Also hat man das schon auf dem Schirm? Es ist ja dann vielleicht auch eine Kostenfrage, sich dann ein diverses Team irgendwie einzustellen, weil man vielleicht mit zwei Data Scientists nicht so weit kommt, wenn das überhaupt funktioniert, nur mit zwei in einem Unternehmen. Das hängt ja auch von der Größe ab. Aber sind die Firmen schon sensibel in dem Bereich?
Also ich finde, es sind eine ganze Menge Firmen, die sind dafür sensibilisiert und mit unterschiedlichem Erfolg. Bei manchen Firmen klappt das unheimlich gut, wo das aktiv gefördert wird. So bei manchen anderen scheuen die sich noch davor, dann konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Also ich finde, man kann das ganz gut aus den Stellenanzeigen schon so ein bisschen rauslesen, was da für ein Klima herrscht. Also wenn die Firma aktiv ermöglicht, in verschiedene Teilzeitarbeitsmodelle wahrzunehmen, dann ist das was für Diversität unter den Mitarbeitern sicherlich förderlich ist. Und wenn da als Werbung steht, bei uns finden viele so freiwillige Zusatzveranstaltungen nach Ablauf der Arbeitszeit statt und als Belohnung steht eine kostenlose Obstschüssel rum, dann ist das nicht unbedingt so förderlich, wie das vielleicht zuerst aussieht.
Aber wie kann man denn trotzdem nochmal sicherstellen, braucht man dafür irgendwie nochmal eine höhere Instanz, die sicherstellt, dass eine KI am Ende nicht irgendwie ethisch fragwürdig ist und jemanden diskriminiert? Bei Bewerbungen ist ja auch so ein Thema. Oder ist das Trial and Error und dann ist das Kind vielleicht schon dreimal im Brunnen gefallen und dann bessert man nach? Muss man da Vorgaben machen vom Gesetzgeber oder vielleicht von einem Verband, von einer Selbstverpflichtung oder wie auch immer? Oder ist das mehr so ein Trial and Error-Ding? Wie schätzt du das ein? Was wäre sinnvoll?
Also ich vermute, dass wir mittelfristig dabei landen werden, dass Dinge wie KI-Algorithmen, dass die in irgendeiner Art und Weise reguliert werden müssen, um zum Beispiel Persönlichkeitsrechte und ähnliche Dinge nicht zu verletzen. Wir wissen aber im Moment noch nicht so genau, was das für Regularien sein könnten, weil das Thema neu ist und sich noch ziemlich stark entwickelt. Also wir kennen noch nicht die richtigen Fragen.
Es kann ja ganz schnell auch zu spät sein, wenn die KI irgendwann so stark ist, dass dann zu spät ist, den Hebel umzulegen, oder?
Also das ist ein Gedanke, der mir auch manchmal kommt. Also es gibt ja im Moment Wirtschaftsbereiche, die stark KI gesteuert sind. Also am Finanzmarkt passiert schon eine ganze Menge. Da sind zwar immer noch Menschen, die auf Knöpfe drücken, aber die viele wichtige Entscheidungen werden von Algorithmen getroffen und da werden große Geldbeträge hin und her geschoben aufgrund dessen. Und vielleicht merken wir in ein paar Jahren, dass das doch keine so gute Idee ist. Aber ich bin nicht in einer Position, das heute zu beurteilen.
Du sagtest ja, es gibt so Engpässe an Ausbildern. Was bräuchtet ihr, um Deutschland da noch mehr voranzubringen? Also noch mehr Firmen bringt ja nichts, wenn es keine Ausbilder gibt. Also hilft Geld oder müssen wir einfach viel früher anfangen, junge Leute zum Programmieren zu bringen?
Ich könnte ein Beispiel aus einem meiner Herkunftsländer nehmen. Ich bin finnischer Staatsbürger und in Finnland gibt es dieses Elements of AI-Programm. Und die finnische Regierung hat sich als Ziel gesetzt, 1% der Bevölkerung in den Grundlagen von KI zu trainieren. Also einfach nur, um zu verstehen, worum das geht. Und 1%, das ist eine riesig große Zahl. Das sind in Finnland 55.000 Leute. In Deutschland wären das entsprechend mehr, müsste ich jetzt hochrechnen. Und ich würde mir irgendeine vergleichbare Initiative wünschen. Also es muss nicht jeder programmieren können, aber es sollte jeder in der Lage sein, zu verstehen, was Programme machen und woran man erkennt, wenn sie nicht funktionieren.
Dann hätten wir es unter Umständen auch leichter gehabt, die Corona-Warn-App zum Beispiel auch in der Bevölkerung zu verkaufen. Es gibt ja immer noch sehr viel Unsicherheit, viele vermuten irgendwas, haben am Ende überhaupt keine Ahnung davon, wie die Verschlüsselung dort läuft. Also da auch ein bisschen mehr Grundbildung erforderlich bei der Bevölkerung in Sachen Technik und Verstehen der Technik?
Ja, auf jeden Fall. Das ist diese Art von Grundbildung, die wirklich wünschenswert wäre. Ich fand es bei der Corona-App sehr gut, dass die Frage, wie gehen wir das an mit dem Schutz der persönlichen Daten, die kam sehr, aus meiner Sicht, sehr früh und das war der richtige Ansatz. Mhm. Und ich fände es toll, wenn wir beim nächsten Mal, wenn eine größere App irgendwie ausgerollt wird, wenn wir nicht wieder alles neu erklären müssten.
Ja, da habe ich noch nicht so viel Hoffnung, aber gut.
Ja, kommen wir zu unserer letzten Frage. Genau. Wir stellen nochmal eine Frage nach einer Schulnote.
Genau, sehr gut bis ungenügend. In deinem Fall würden wir fragen, wie es um den Data Scientist Nachwuchs in Deutschland
Ausbildung. Wie steht es da in Deutschland? Was haben wir für eine Note?
Also wenn du das Gesamtbild schaust, insgesamt,
wenn du sagst, was wäre noch nötig, um uns auf 1 zu bringen, wo stehen wir dann im Vergleich dazu? Jetzt da.
Die Leute, die wirklich darauf spezialisiert sind, die sind gut, die stehen auf 1. Aber es gibt so eine große Anzahl von Leuten, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Psychologie oder Publizistik studiere, ja, die sollten auch ein Grundverständnis von Datenverarbeitung bekommen. Und das ist, da gibt es noch eine große Lücke. Ja. Ich könnte jetzt wohlwollend sagen, weiß ich nicht, was ich denen geben würde. Da möchte ich gar nichts sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass die Data Scientists in Deutschland in 5 Jahren, dass die eben nicht nur Daten können, sondern Daten und noch irgendwas Sinnvolles, was man damit machen kann.
Sagt Christian Rother. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Prima, Dankeschön.